Der Apostel Paulus schreibt in dem gerade verlesenen Wort Römer 13, 12a. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Seit dem Sündenfall, seit der Trennung des Menschen von Gott, ist es auf dieser Welt Nacht geworden. Der Mensch hat sich von Gott, dem Licht der Welt, emanzipiert, gelöst und ist damit in existenzieller Dunkelheit versunken. Und der Apostel Paulus beschreibt diese existenzielle Dunkelheit so in Epheser 4, Abvers 17. Die Nationen leben in Nichtigkeit ihres Denkens. Nichtigkeit ihres Denkens. Nichtig. Kein Gehalt. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Das ist unsere Situation. So sieht Gott uns Menschen, diese Welt. Und da könnte man jetzt stundenlang Beispiele aufzählen, wie es aussieht heute in unserer Welt. Das ist die Situation, in der wir in unserer Welt heute leben. Und Gott? Was macht Gott? Die Bibel sagt in Römer 1, Gott hat diese Welt, uns Menschen in der Gesamtheit, dahin gegeben. Dreimal sagt der Apostel Paulus das. Gott hat uns dahin gegeben, an unseren eigenen Willen zu tun, was nicht gut ist. Das heißt, Gott lässt den Menschen laufen. Er gibt ihn an seinen eigenen Willen hin. Erst wollten wir tun, was wir wollen, und jetzt müssen wir tun, was wir wollen. Und das Ergebnis sehen wir in unserer Welt. Darum sieht es so aus, wie es ist, weil der Mensch sich von Gott gelöst hat und seinen eigenen Willen auslebt. Doch gleichzeitig eröffnet Gott jedem von uns ein Aussteigerprogramm. Gott zeigt uns einen Weg aus der Nacht unserer Existenz in sein Licht. Und das wird schon 800 Jahre circa vor Christi Geburt durch den Propheten Jesaja prophezeit. Jesaja 8, Vers 22. Man wird zur Erde blicken und siehe, da ist Not und Finsternis. Bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Ja, so haben es viele Philosophen schon ausgedrückt, dass sie in diese Welt hineingeworfen worden sind, in dichte Finsternis. In dichte Finsternis sind wir von Geburt an hineingestoßen. Und dann Vers 23, jetzt die Verheißung von Gott her. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Das ist die große Verheißung, die große Botschaft. Und dann die Erfüllung in unserem Herrn Jesus Christus. Und deshalb sagt unser Herr in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist das Angebot Gottes für das beste Aussteigerprogramm, das es auf dieser Welt gibt. Wir dürfen aus der Nacht dieser Welt, aus der Finsternis unserer Existenz aussteigen und in das Licht des Lebens treten, zu Jesus. Und der Apostel Paulus, der sagt in 2. Korinther 6, Vers 2, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Also mitten in der Nacht dieser Welt eröffnet Gott uns einen Weg in den Tag des Heils. Und dieser Tag des Heils ist die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Gnade, die Zeit des Glaubens. Doch diese Gnadenzeit hat ein Ende, sagt die Bibel. Und deshalb betont sie dieses Jetzt, deshalb sagt Paulus das zweimal. Jetzt, hier, heute ist der Tag des Heils, ist der Tag der Gnade. Und damit will Paulus sagen, jetzt steht dieses Angebot, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt können wir zu Gott kommen, jetzt müssen wir zupacken. Und darum geht es, dass wir diese, wie die Bibel sagt, diese günstige, tolle Zeit nutzen, diesen Kairos, wie es hier im Griechischen steht, und hineingehen durch die offene Tür, hineingehen zu Jesus an den Thron der Gnade und unser Leben diesem Gott, diesem Herrn anvertrauen und uns ins Licht hineinnehmen lassen. Jetzt ist der Tag des Heils. Dieser Tag des Heils, diese Gnadenzeit Gottes, diese Zeit der Gemeinde endet mit der Entrückung der Gemeinde und dem Kommen dieses großen göttlichen Gerichtstages, der in der Bibel einfach nur der Tag Jahwes, der Tag des Herrn genannt wird. Hier steht eigentlich im hebräischen Grundtext immer dieser Gottesname Jahwe. Es ist der Tag Jahwes. Aber da die Juden immer große Sorge hatten, diesen Namen Gottes unnütz auszusprechen, zu missbrauchen, deshalb haben sie diesen Namen vermieden und immer nur Adonai, Herr, übersetzt. Und so ist es in unsere Bibel gekommen, dass aus dieser Bezeichnung der Tag Jahwes jetzt überall bei uns geworden ist, der Tag des Herrn. In den meisten Bibelübersetzungen daran zu erkennen, dass Herr hier groß geschrieben wird, mindestens bei den ersten beiden Buchstaben. Dann steht hier eigentlich im hebräischen Grundtext immer dieser Gottesname Jahwe. Und um diesen Tag des Herrn soll es jetzt gehen. Dieser Tag des Herrn ist keine neutestamentliche Offenbarung, sondern spielt bereits in der Prophetie des Alten Testamentes eine zentrale Rolle. Das ist übrigens schon eine ganz wichtige Feststellung. Der Tag des Herrn gehört bereits zur alttestamentlichen Prophetie, gehört zum heilsgeschichtlichen Handeln Gottes an Israel und den Nationen. Die Gemeinde, den Leib des Christus, gibt es hier noch gar nicht. Und schon daran sehen wir, dass dieser Tag des Herrn von seinen Wurzeln her eigentlich nicht zur Gemeinde, sondern zu Israel und den Nationen gehört. Dazu später mehr. 16 Mal finden wir im Alten Testament diesen Ausdruck Tag Jahwes, Tag des Herrn. Und daneben gibt es eine Vielzahl ähnlicher Ausdrücke. Ein Tag für Jahwe, ein Tag des Zornes Jahwes, ein Tag des Grimms Jahwes und vieles mehr. Und ganz wichtig ist auch dieser Ausdruck an jenem Tag, der sich allein in diesen drei großen endzeitlichen Kapiteln Sacharja 12 bis 14 16 Mal findet, immer wieder an jenem Tag, auf diesen Tag geht's zu. Und ich möchte jetzt einfach mit euch einige Aussagen des Alten Testamentes über diesen Tag des Herrn mit euch betrachten, um einen Eindruck zu bekommen, was mit diesem Tag des Herrn eigentlich gemeint ist. Beginnen wir mit Hesekiel 30, Vers 3. Da lesen wir, denn nahe ist der Tag. Ja, nahe ist der Tag des Herrn. Ein Tag des Gewölks. Gerichtszeit der Nationen wird er sein. Das ist also die erste Feststellung, die wir jetzt schon mal für uns festhalten können. Dieser Tag des Herrn, Gerichtszeit der Nationen, wird er sein. Wir lesen weiter in Jesaja 13, Abvers 6. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht mehr leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Und dann kommt in Jesaja 13, Vers 11, dieses doppelte göttliche: und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Der Tag des Herrn ist also der finale Gerichtstag Gottes über diese Erde. Er wird eine Gerichtszeit für die Nationen der ganzen Erde sein. Von Gott her kommen Grimm, Verwüstung, Zornglut über diese Erde. Und auch die himmlischen Kräfte, Sonne, Mond und Sterne, werden von diesem Gerichtshandeln Gottes betroffen sein, auch kosmisch. Und dann lesen wir hier vor allem, worum es Gott an diesem Tag inhaltlich geht. Eben dieses zweimalige Ich werde, das beschreibt, worum es Gott inhaltlich an diesem Tag des Herrn geht. Dieses erste Ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Der Tag des Herrn beendet also die Zeit der Geduld Gottes. Der Gott des Gerichtes hat lange gewartet, Immer wieder neue Gelegenheiten zur Umkehr geschenkt. Doch jetzt kommt alles, auf den Tisch des Richters. Die Bosheit des Erdkreises und die Schuld der Gottlosen. Endlich, wird all das ins Gericht geführt, was sich so lange scheinbar ungestraft austoben durfte in dieser Welt. Und deshalb ist dieser Gerichtstag Gottes eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass all das, was ich bisher so ungestraft austoben durfte in dieser Welt, dass Gott dem ein Ende macht und es ins Gericht führt. Das zweite, ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Also an diesem Tag des Herrn wird der Anmaßung des Menschen, seinem Stolz und Hochmut, ein Ende gemacht. Und wie wichtig das für Gott ist, Hochmut und Stolz und Anmaßung des Menschen ein Ende zu machen, zeigt auch Jesaja 2 ab Vers 11. Da wird wieder dieser Tag beschrieben. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der Herr wird hoch erhoben sein, er allein, an jenem Tag. Denn der Herr der Heerscharen hat sich einen Tag vorbehalten über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, könnten wir jetzt seitenlang Dinge aufzählen, in denen die ganze Anmaßung, der Stolz und Hochmut des Menschen seinen Ausdruck findet. Von Abtreibung über den Genderwahnsinn bis hin zur Genmanipulation. Alles Ausdruck der Anmaßung des Stolzen und des Hochmuts der Gewalttätigen. Und dem allem wird der Herr an seinem Tag ein Ende machen. Und das ist die gute Nachricht beim Gerichtshandeln Gottes an diesem Tag des Herrn. Das Gericht müssen die fürchten, die Grund dafür haben. Die anderen können sich darauf freuen, dass der Herr hier endlich dem allen ein Ende macht. Und noch eine weitere gute Nachricht verbindet sich mit diesem Gericht Gottes über die Nationenwelt. Der Prophet Obadja drückt es so aus, Obadja 15 und 17. Das sind die Verse, hat nämlich nur ein Kapitel. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, Nationenwelt, so wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Aber. Wieder dieses göttliche Aber, was sich so oft in der Bibel findet. Aber. Das Gericht über die Nationen bedeutet also zugleich die Rettung Israels. Und hier wird deutlich, wie eng das Schicksal Israels und der Nationen von Gott her miteinander verwoben sind. Das Gericht über die Nationen und die Errettung Israels hängen zusammen. Und diesen Zusammenhang betont auch der Prophet Joel in Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, der Wendepunkt, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Das liegt inhaltlich also ganz auf der Linie von Obadja. Wenn Gott am Tag des Herrn die Nationen ins Gericht führt, wird er gleichzeitig Israel erretten. Und diese Botschaft des Propheten Obadja, der einer der frühesten, ältesten Schriftpropheten war. Diese Botschaft führte jetzt aber dazu, dass etliche Israeliten irrtümlich meinten, dieser Tag des Herrn würde für Israel kein Problem darstellen. Das betrifft nur die Nation, Israel aber nicht. Für Israel ist es Errettung. Und dieser Einseitigkeit, diesem einseitigen falschen Verständnis widerspricht dann der Prophet Amos circa 80 Jahre nach Obadja. Und wir lesen in Amos 5, 18, wehe denen, Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn dieser Tag sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Der Tag des Herrn ist also nicht nur ein Gerichtstag über die Nationenwelt, er ist auch ein Gerichtstag über Israel. Auch hier gilt der Grundsatz aus 1. Petrus 4,17, dass das Gericht anfängt. Wo? Beim Hause Gottes. Und so wird der Tag des Herrn auch zunächst eine Gerichtszeit über Israel sein. Und wir lesen das in Jeremia 30, Vers 7. Wehe, groß ist jener Tag, keiner wie er. Er ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, Israel. Und das ist nicht das letzte Wort, damit ist nicht Schluss, sondern es geht weiter. Doch wird er aus ihr gerettet werden. Und in Daniel 12, 1 ganz ähnlich. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk Israel gerettet werden. Der Tag des Herrn wird für Israel also eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie da gewesen ist. Es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob. Israel wird also nicht siegreich bis ins Reich des Messias durchmarschieren, sondern eine finale Bedrängnis erleben, wie sie noch nie da gewesen ist. Unser Herr bestätigt das in seiner Endzeitrede, Matthäus 24. Und aus Daniel 9, 24 bis 27 wissen wir, wie das laufen wird. Da wird uns klar gesagt, dass dieser kommende Weltherrscher, dieser Anstattchristus, der Antichrist, in dieser letzten noch ausstehenden prophetischen 70. Jahrwoche, in diesen letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft Christi, die Masse des Volkes Israel zunächst mit einem lügenhaften Friedensbund verführen wird. Doch zur Mitte dieser 70. Jahrwoche, dieser letzten 7 Jahre, wird der Antichrist diesen Bund brechen und sich selbst im wiedererrichteten Tempel als Gott anbeten lassen. Und das wird der Auslöser für die Drangsal Jakobs sein. Und diese Drangsal wird erst durch die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg beendet werden. Und so lesen wir das in Sacharja 14 und in Joel 4. Wir halten fest, dass diese 70. Jahrwoche nach Daniel 9 und insbesondere die Drangsal für Jakob in der zweiten Hälfte dieser 70. Jahrwoche zentrale Ereignisse am Tag des Herrn sein werden. Doch der Tag des Herrn erschöpft sich darin nicht. Mit der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg nach Sacharja 14 tritt die Zeitenwende ein. Die Geburtswehen des Gerichts leiten die Geburt des messianischen Reiches ein, das im Alten Testament so oft verheißen ist. Und der Prophet Amos, Jakobus greift dieses Wort auf dem Apostelkonzil auf. Der Prophet Amos in 9,11 schreibt, an jenem Tag, sagt der Herr, richte ich die verfallene Hütte Davids wieder auf. Ihre Risse vermauere ich, ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Der Tag des Herrn hat also einen Doppelcharakter. Er ist Gerichtstag für Israel und die Nationenwelt, aber er ist auch die Zeitenwende hinein ins messianische Friedensreich. Wenn unser Bundeskanzler in diesen Tagen von einer Zeitenwende sprach, dann hat er natürlich recht. Aber die eigentliche Zeitenwende, die kommt erst noch, wenn unser Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde wiederkommen wird, zur Aufrichtung seines messianischen Friedensreiches. Also, auch hier gilt dieser göttliche Grundsatz, der sich durch die ganze Heilsgeschichte Gottes hindurchzieht. Durch Gericht zum Heil. Immer wieder. Es gibt kein Heil ohne Gericht. Aber es gibt auch kein Gericht ohne Heil. Bei Gott gehört immer beides zusammen. Aber es beginnt mit dem Gericht, so wie die Geburt neuen Lebens mit den Geburtswehen beginnt. Anita kann das jetzt staatlich examiniert bestätigen. Ja. Immer ist das die Reihenfolge. Die Geburtswehen, der Schmerz geht dem neuen Leben voraus. Und deshalb beginnt auch dieser Tag des Herrn mit dem Gericht. Und deshalb betont das Alte Testament in allen 16 Stellen, in denen der Begriff Tag des Herrn wörtlich vorkommt, diese Gerichtsseite dieses Tages. Denn sie ist nun einmal die erste, die an diesem Tag auf Israel und die Nationen hinzukommt. So. Diesen Befund aus dem Alten Testament über den Tag des Herrn, den müssen wir jetzt festhalten, wenn wir zum Neuen Testament kommen. Im Neuen Testament ist vom Tag des Herrn nur 4-mal die Rede. Daneben spricht das Neue Testament auch vom Tag des Zorns und vom Tag des Gerichts. Und alle diese Stellen knüpfen inhaltlich an das an, was bereits im Alten Testament über den Tag des Herrn geoffenbart wurde. Und das müssen wir jetzt festhalten. Wenn das Neue Testament vom Tag des Herrn spricht, dann ist das schlicht eine Übersetzung dieses alttestamentlichen Begriffes Tag Jahwes und meint auch inhaltlich genau dasselbe. Den Gerichtstag Gottes, den Tag seines Zornes, seiner Gerichte über diese Erde. Und im Buch der Offenbarung wird die Gerichtsseite dieses Tages des Herrn jetzt detailliert beschrieben in diesen 3 Gerichtszyklen der 7 Siegel, Posaunen und Zornschalengerichte. Also das Buch der Offenbarung, dieses letzte Buch der Bibel, ist in seinem zentralen Teil in den Kapiteln 6 bis 19 ein Buch über den Tag des Herrn. Beachtenswert ist, wie weit bei Petrus der Tag des Herrn gefasst wird. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Nach Petrus endet der Tag des Herrn also erst mit der Auflösung dieser Erde im Feuer nach dem tausendjährigen Reich, an der Schwelle zum letzten Weltgericht vor dem großen weißen Thron nach Offenbarung 20, Vers 11, dem sogenannten jüngsten Gericht. Mit den neuen Himmeln und der neuen Erde, Offenbarung 21, 22, beginnt dann nach 2. Petrus 3, Vers 12, der Tag Gottes. Wir haben heute den Tag des Menschen dahingegeben. Wir haben diesen Tag des Herrn als den Gerichtstag. Und dann neue Himmel, neue Erde, der Tag Gottes. Zusammenfassend können wir sagen, der Tag des Herrn umfasst die Gerichtszeit der letzten 7 Jahre der antichristlichen Herrschaft. Das Gericht über Israel und die Nationen, die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, die Aufrichtung seines Reiches im tausendjährigen Reich und die anschließende Vernichtung von Himmel und Erde in Überleitung zu dem abschließenden Weltgericht vor dem großen weißen Thron. Es ist also ein sehr langer Zeitraum mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Aber am Anfang dieses Tages steht der Zorn und das Gericht Gottes. Und mit diesem Befund kommen wir jetzt zur entscheidenden, finalen Frage unseres Themas. Was hat die Gemeinde des neuen Bundes mit diesem Tag des Herrn zu tun? Der Apostel Paulus wählt einen anderen Begriff, wenn er von dem Tag schreibt, den die Gemeinde erwartet, den wir erwarten. Er spricht vom Tag Jesu Christi, an dem die Gemeinde vollendet werden wird. Er nennt ihn den Tag der Erlösung oder einfach den Tag. Der Tag Jesu Christi ist also der Tag, der mit der Entrückung der Gemeinde hin zum Herrn beginnt und die Vollendung der Gemeinde zum Inhalt hat. Und dieser Tag Jesu Christi wird dem Tag des Herrn unmittelbar vorausgehen. Am Tag Jesu Christi kommt der Herr zu seiner Gemeinde, um diese in der Entrückung zu sich ins Vaterhaus zu nehmen. Johannes 14, 1. Thessalonicher 4. Am Tag des Herrn hingegen, der danach kommt, kommt der Herr mit seiner Gemeinde zur Aufrichtung seines Reiches auf dieser Erde. Sacharja 14. Und diese beiden unterschiedlichen heilsgeschichtlichen Tage hängen unmittelbar mit den beiden unterschiedlichen Kommen unseres Herrn Jesus zusammen. Und es ist ganz wichtig, diese erste Wiederkunft des Herrn zu seiner Gemeinde von seiner zweiten Wiederkunft mit seiner Gemeinde zu seinem Volk Israel zu unterscheiden. Beachten wir die Unterschiede. Bei seiner ersten Wiederkunft kommt unser Herr zu seiner Gemeinde. Bei seiner zweiten Wiederkunft auf den Ölberg, da kommt er zu seinem Volk Israel. Bei seiner ersten Wiederkunft kommt er verborgen. Die Welt wird ihn nicht sehen. Bei seiner zweiten Wiederkunft kommt er sichtbar in Macht und Herrlichkeit. Da kann man Kamerateams hinschicken. Bei seiner ersten Wiederkunft kommt er nur der Gemeinde entgegen bis in die Luft und holt die Gemeinde dann zu sich, um sie mitzunehmen ins Vaterhaus. Bei seiner zweiten Wiederkunft kommt er mit seiner Gemeinde bis auf diese Erde. Und wir wissen aus Sacharja 14, Vers 4 sogar den genauen Ort. Er kommt wieder auf den Ölberg. Und der Zweck seiner ersten Wiederkunft ist die Heimholung der Gemeinde zu sich. Der Zweck der zweiten Wiederkunft ist die Aufrichtung seines Königreiches hier auf dieser Erde. Und deshalb verbindet sich diese erste Wiederkunft Jesu mit dem Tag Jesu Christi und die zweite Wiederkunft unseres Herrn mit dem Tag des Herrn. Tag Jesu Christi, Tag des Herrn. Das müssen wir auseinanderhalten. Wo diese Unterschiede nicht gesehen und die betreffenden Bibelstellen vermischt werden, wo nur eine Wiederkunft des Herrn auf diese Erde erwartet wird, da gibt es im Verständnis des prophetischen Wortes und vor allem bei der Erwartung der Gemeinde ein großes Durcheinander und viele Widersprüche. Für die Gemeinde wird es früher Tag, bricht der Tag früher an als für die Welt. Und hat dieser Tag auch ein anderes Gesicht als für die übrigen. Und deshalb trägt der Tag für die Gemeinde auch einen anderen Namen. Er wird nicht genannt Tag des Herrn, sondern Tag Jesu Christi. Wie die irdische Sonne an einem Ort früher sichtbar wird als an einem anderen, so geht auch hier die Sonne der Gerechtigkeit für die Gemeinde früher auf als für die Welt. Ihr Tag, unser Tag, beginnt schon vor dem Kommen des Zornes Gottes über diese Welt, eben vor dem Tag des Herrn. Wir lesen, wie der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1 schreibt: Ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Gott dienen, seinen Sohn aus den Himmeln erwarten. Das sind die zwei Hauptlinien in der Aufgabenstellung der Gemeinde. Und dann schreibt Paulus weiter, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Die Gemeinde ist eben nicht mehr Gegenstand des Zornes Gottes, sondern Gegenstand der Liebe und Fürsorge Gottes. Und deshalb rettet uns Jesus vor dem kommenden Zorn. Und vor diesem Hintergrund können wir jetzt auch die Aussage von 2. Thessalonicher 2 verstehen. Diesen oft so mühevollen, missverstandenen oder gar nicht verstandenen Text. An dieser Stelle übrigens die gute Nachricht. Wir werden unsere Bibelstudienreihe fortsetzen im Januar mit dem 2. Thessalonicher Brief. Heute schon mal ein kleiner Vorgeschmack. 2. Thessalonicher 2, die Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung, unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Also hier geht es um die Entrückung. Und die nennt Paulus hier unsere Vereinigung mit ihm, unser Versammeltwerden zu ihm hin. Diesbezüglich bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, selbst wenn man behauptet, sie seien von uns. Als ob der Tag des Herrn da wäre. Dann schreibt er weiter, was diesem Tag des Herrn erst noch vorausgehen muss, aber das dann im Januar. Hier nur so viel. Die Thessalonicher waren im Hinblick auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, also im Hinblick auf die Entrückung der Gemeinde, waren sie erschüttert und erschrocken. Weil Leute gekommen waren, die behaupteten, dass der Tag des Herrn bereits angebrochen sei. Wenn sich der Ausdruck Tag des Herrn auf die Entrückung der Gemeinde beziehen würde, dann wäre nicht nachvollziehbar, weshalb die Gläubigen in Thessalonich darüber erschüttert und erschrocken sein sollen. Die bevorstehende Entrückung wäre doch ein Grund zur Freude, zum Jubel und nicht ein Grund der Erschütterung und des Erschreckens. Des Rätsels Lösung, dieses viel unverstandenen, missverstandenen Textes. Des Rätsels Lösung liegt in dem Schlüsselbegriff Tag des Herrn. Wie wir gesehen haben, meint die Bibel damit den großen Gerichtstag Gottes über diese Welt, die Zeit des kommenden Zornes Gottes. Und in seinem ersten Brief hatte Paulus ihnen doch noch, in 1. Thessalonicher 5, 1 bis 9, Ingo hat diesen Abschnitt der Verkürzung gemacht, in seinem ersten Brief hatte Paulus ihnen in 1. Thessalonicher 5, 1 bis 9 detailliert geschrieben, dass die Gemeinde nicht zum Zorn bestimmt sei, sondern zum Heil. Und in einer klaren Gegenüberstellung hat er den elementaren Unterschied zwischen dem kommenden Schicksal der Welt und der Gemeinde beschrieben. Ihr, ständig diese Gegenüberstellung in diesem Abschnitt 1. Thessalonicher 5. Und das wussten die Thessalonicher jetzt von Paulus. So hat er es ihnen ja geschrieben. Und jetzt behaupteten manche Christen auf einmal, die Ereignisse ihrer Zeit, die Zuspitzung der Ereignisse, die Verfolgungen, die Drangsale, die sie aushalten mussten, diese Ereignisse ihrer Zeit seien bereits der Anbruch dieses Tages des Herrn. Durch die Eskalation der Verfolgungen, der Leiden, der Bedrängnisse und dann noch von einigen dieser Parole, der Tag des Herrn ist da. Da meinten die Thessalonicher, nun doch, durch diese schreckliche Zeit der Gottesgerichte hindurchgehen zu müssen und in deren Anbruch bereits zu stehen. Und diese Vorstellung verursachte ihnen Erschütterung und Erschrecken. Wir sehen daran, wie wichtig es ist, zwischen den Erwartungshorizonten am Tag des Herrn und am Tag Jesu Christi zu unterscheiden. Der Tag Jesu Christi bringt für die Gemeinde Heil und Herrlichkeit, ihre ganzheitliche Vollendung nach Geist, Seele und Leib. Wir dürfen unseren Herrn sehen, von Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge und in immerwährender, engster, innigster Gemeinschaft mit ihm leben. Und deshalb müssen wir uns vor diesem Tag nicht fürchten, sondern wir dürfen uns auf ihn freuen und ihn herbeisehnen. Vom Tag des Herrn heißt es in Amos 5, Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Vom Tag Jesu Christi, sagt Paulus, 2. Timotheus 4, 8, mir liegt bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Jesu Christi erworben am Kreuz als Siegeskranz für jeden von uns, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebend herbeisehnen. Vom Tag des Herrn heißt es in Jesaja 13, Vers 6, heult, denn nah ist der Tag des Herrn. Vom Tag Jesu Christi sagt die Gemeinde, Maranatha, Herr, komm. Amen. Komm, Herr Jesus. Und da heulen wir dann vor Freude und nicht vor Angst. Lasst uns also durch all die Parolen, die heute ausgegeben werden, durch all die theologischen auch Fehlprognosen, durch die Erschütterung Ereignisse unserer Zeit, lasst euch nicht in einen Zustand von Angst versetzen, sondern macht euch klar, wir warten, nicht auf den Antichristen, wir warten nicht auf diesen Tag des Herrn, wir warten auf den Tag Jesu Christi. Darauf, dass er kommt und uns, seine Gemeinde, zu sich holt ins Vaterhaus. Und diesen Tag seines Kommens, auf den sollen wir ausgerichtet sein und nichts anderes. Und diesen Tag seines Kommens sollen wir liebend herbeisehnen. Auf ihn warten, ihn erwarten. Darum geht's. Und in dieser Ausrichtung, lasst uns unterwegs sein, auch in dem Chaos und der Bedrängnis und der Not dieser Tage. Was kommt auf uns zu? Er kommt auf uns zu. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Gott des Gerichts, der Gott der Gerechtigkeit bist, dass du diese letzte Instanz der Gerechtigkeit in diesem Universum bist und dass du jede Sünde, jede Gottlosigkeit, jede Auflehnung, jeden Stolz, jede Anmaßung dieser Welt ins Gericht führen wirst. Herr, danke, dass dieser Tag kommt, an dem du das alles vor dir ins Gericht bringst. Danke, dass dieser Tag kommt, an dem das alles ein Ende haben wird. Danke, Herr, dass selbst bei dir das Gericht noch immer diese Heilsperspektive in sich birgt. Herr, danke, dass Gericht bei dir nie das letzte Wort ist, sondern immer nur Durchgangsstadion zu deinem Heil. Und Herr, danke, dass du uns als Gemeinde heute schon in dieses Aussteigerprogramm hineingenommen hast, dass wir heute schon aus der Finsternis dieser Tage hineintreten durften in dein Licht, in dein Leben, in die Gemeinschaft mit dir, dass du dich uns geoffenbart hast als das Licht dieser Welt, dass wir mit dir leben dürfen in der Finsternis dieser Welt. Dein Licht uns umgibt, deine Nähe, deine Geborgenheit. Und danke, Herr, dass wir jetzt nicht hinzugehen auf diesen Tag des Gerichts und des kommenden Zornes, sondern dass wir hingehen auf den Tag deiner Wiederkunft zu deiner Gemeinde, an dem du uns zu dir holst, heim ins Vaterhaus. Herr, dafür danken wir dir. Und wir bitten dich immer wieder, schenk uns die Gnade, dass wir uns nicht falsch fixieren, dass wir unseren Blick nicht auf die falschen Dinge richten, dass wir uns nicht Angst machen lassen, dass wir uns nicht blockieren lassen, sondern uns losreißen, hinaufschauen zu dir und dich und dein Kommen liebend herbeisehnen. Herr, in dieser Freude, in dieser Freiheit, lass uns leben und den Menschen um uns herum ein Zeugnis sein. Danke, Herr. Sei gelobt. Amen.